Die Gegenwart hat keine Zukunft, wenn man die Vergangenheit totschweigt. Ellen sagt das. Ellen ist 1935 geboren und hat als Kind den Krieg erlebt. In dem Roman »Alles soll sehr weiß sein« erzählt Ute Wegmann die Geschichte von drei Frauen in drei unterschiedlichen Generationen. Hertha, die Mutter von Ellen, und Dora, ihre Tochter. Die Autorin Ute Wegmann ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
In der Nachkriegszeit wurde die Vergangenheit totgeschwiegen. Das ist ein großes Thema. Ich zitiere mal. Mein Vater sprach weder über die Zeit an der Front noch über die Zeit in Russland. Er wollte vergessen, er schwieg. Vielleicht hatte Mutter ihn mal gefragt. Vielleicht nicht, das sagt Ellen. Wie geht die Tochter Ellen denn damit um?
Ja, die Tochter Ellen fragt auch interessanterweise nicht nach. Also Schweigen oder das Verschweigen, was wir ja, ich bin Jahrgang 59, was wir ja ganz massiv erlebt haben, das ist eigentlich der Auslöser tatsächlich auch gewesen für dieses Buch und für meine Idee, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin ja eher so die Generation Dora, Ellen ist eher die Generation meiner Mutter und diese Generation unserer Eltern, meiner Eltern, die hat nach vorne geguckt, die wollten nur nach vorne gucken. Die haben diesen Aufschwung mitgekriegt, die Wirtschaftswunderjahre, und die wollten sich mit der Vergangenheit nicht auseinandersetzen. Die haben das als Kinder erlebt. Ich denke, da sind viele schlimme Dinge passiert, die sie selber auch in irgendeine Kiste gepackt haben, aber die haben auch, glaube ich, ihre Eltern niemals gefragt.
Vielleicht zunächst zum Aufbau Ihres Romans. Sie erzählen die Geschichte der drei Frauen, indem Sie die drei Frauen selbst zu Wort kommen lassen. Was bedeutet dieses Erzählkonzept für den Roman?
Mir war unheimlich wichtig, wirklich alle drei Perspektiven zu hören und mich in alle drei Lebenswelten hineinversetzen zu können. Also Hertha, die im Krieg die junge Mutter war. Also wie hat man sich als junge Frau, als junge Mutter gefühlt im Krieg, dann Ellen, die Kind war. Da hat mich einfach die Perspektive auch interessiert, wie war man Kind im Krieg? Und Dora natürlich, die als Kriegsenkelin letztendlich zur Sprache kommt und die ja dann die Generation ist, die wiederum die Großeltern gefragt haben. Also mir waren einfach alle drei so unterschiedlichen Perspektiven wahnsinnig wichtig und letztlich, weil die alle drei eine Familie sind, ist es natürlich auch einfach interessant, wie die Wahrnehmung ist in der jeweiligen Situation.
Also wie die Töchter auch mit ihren Müttern interagieren. Fangen wir mal bei Hertha an. Das ist die Mutter von Ellen. Hertha wird noch in einer anderen alten Welt groß. Die Familie lebt in der Nähe des Klosters Knechtsteden. Inwieweit prägt da auch der Glauben das Leben von Hertha?
Auf jeden Fall ganz, ganz stark, weil diese Generation war ja ganz stark mit der Kirche noch verbunden, mit dem Glauben verbunden. Der Glaube an Gott hat ja auch Hertha ein Stück weit durch den Krieg getragen. Die Hoffnung, dass man zu Gott beten kann und dann wird der Mann hoffentlich zurückkommen von der Front. Dann wird hoffentlich der Krieg irgendwann zu Ende sein. Man wird dieses Kind auch durch den Krieg bringen. Also der Gottesglaube war ganz wichtig und sie und ihre Schwestern gehen ja auch immer wieder in die Kirche, als die Männer an der Front sind und machen Kerzen an und diese ganzen Rituale, da sind die ja schon sehr verhaftet.
Also das hilft noch. Beten auch als Zuflucht, das sind noch alte Traditionen, die auch Trost bringen, den
Absolut.
Frauen damals noch. Gefühle zu zeigen, blieb mir mein Leben lang fremd, sagt Hertha. Das ist ja ein eigentlich trauriger Satz. Damit verpasst man ja auch so viel vom Leben, wenn man keine Gefühle zeigen darf oder zeigen kann. Wieso ist das eigentlich so? Wieso bleibt es denn für Hertha fremd, Gefühle zu zeigen?
Ja, Hertha hat so ein Leben nun erlebt, wo sie einfach sich sehr durchsetzen musste, wo sie sehr viel Kraft brauchte. Der Mann war weg, sie hatte ein Kind schon verloren, sie hat dann ja ihr kleines Mädchen bekommen, sie ist dann nochmal schwanger geworden. Sie musste alles alleine letztendlich bewerkstelligen und da war einfach für Gefühle war kein Platz, da war immer nur Arbeit. Und Arbeit ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema in diesem Buch, sowohl bei Hertha, die einfach über viele, viele Jahre, als der Mann gar nicht greifbar war und als aus dem Krieg zurückkam, auch sichtlich entfremdet und er hatte auch einen Bauchschuss erlebt. Also er ist ja auch einfach wirklich beschädigt gewesen im doppelten Sinne. Hertha hat sehr viel arbeiten müssen und in Folge hat auch Ellen, ihre Tochter, immer wieder Arbeit sehr, sehr hoch gehalten. mit sehr viel Freude, mit sehr viel Lust auch. Also die wollte einfach was schaffen. Das waren die Wirtschaftswunderjahre. Die wollte sich was aufbauen. Die wollten ein neues Leben und ein besonderes Leben. Und da war Arbeit einfach viel, viel wichtiger, als jetzt mit dem Kind zu spielen. Oder das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen.
Hertha muss ihre Tochter Ellen durch den Krieg bringen. Sie haben es gerade gesagt. Ich zitiere jetzt nochmal Ellen. Ich wollte einfach alles vergessen, alles, was ich gesehen und gehört hatte in den Jahren des Krieges, alles, was meine Kindheit beendete, als ich 4 Jahre alt war, das sagt Ellen. Wie sehr prägt der Krieg auch das spätere Leben von Ellen? Das ist enorm, oder?
Das ist enorm. Der größte erste Verlust war, dass der Vater an die Front geht. Das ist das, woran sie sich da erinnert. Und dann geht sie mit der Mutter immer zur Arbeit. Die Mutter arbeitete im Kloster Knechtsteden in der Wäscherei. Und dieses Kloster ist ja 1941, Ende 41, durch die Verfügung Heinrich Himmlers und den sogenannten Klostersturm säkularisiert worden. Die Patres wurden alle weggeschickt mit ganz wenig Geld und nur ihren wenigen privaten Habseligkeiten. Und dann wurde dort in diesem Kloster ein Lazarett eingerichtet für Soldaten mit Kopfschüssen, mit Hirnverletzungen. Das heißt, dieses kleine Mädchen, es gab keine Schule, weil es permanent Fliegeralarm gab, und dieses kleine Mädchen ging also die ganze Zeit mit der Mutter in diese Situation. Das heißt, sie sah die ganze Zeit Männer mit nur einem Bein vielleicht, Männer mit Kopfverbänden, die hörte die Schreie, die war wirklich konfrontiert. Das war unser Krieg, hat sie an einer Stelle mal gesagt. Ja, dass sie mit diesen verwundeten Soldaten und mit diesem ganzen Elend beschäftigt war.
Ist ja auch traumatisierend, sowas so nah, so unmittelbar zu erleben, die Fragilität der Welt. Ellen nimmt dann aber ihr Schicksal in die Hand und baut schon mit 16 Jahren eine eigene Firma auf. Ein toughes Mädchen und auch eine toughe Frau, die ihren Mann steht, könnte man fast sagen.
Wir haben ja im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, sehr viele sehr, sehr gute Bücher gelesen über die ganzen Traumata, die diese Kriegsgeneration letztendlich mit sich getragen hat und auch an uns, an die nächste Generation weitergegeben hat. Mir war es mit diesem Roman ungeheuer wichtig, zu zeigen, welche Kraft diese Frauen auch entwickelt haben in ihrer Situation und wie viel Energie da sich auch freigesetzt hat und wie selbstverständlich, selbstständig und eigenbestimmt die agiert haben. Klar, Ellen war so eine junge Frau, die einfach sehr, sehr früh richtig viel Verantwortung hatte, aber sie konnte auch nur so sein, weil sie eine unglaublich intensive und ganz liebevolle Unterstützung durch ihren Vater hatte. Ihr Vater hat ihr den Rückenwind gegeben, also ihre Mutter natürlich auch, aber der Vater, der hatte dieses Liebevolle, der hat einfach so an seine Tochter geglaubt und der hat ihr den ganzen Rückenwind gegeben, so zu werden, wie sie ist.
Ohne den Vater wäre ihr Selbstbewusstsein auch gar nicht zu erklären. Trotzdem, Ellen bleibt ja jemand, die funktioniert. Sie musste funktionieren, das taucht ja auch auf, und sie funktioniert. Dann Dora, die Tochter, die wird in einer sehr komplexen, auch ambivalenten Gefühlswelt groß. Da sagt sie, ich habe sie enttäuscht, ich bin ein Mädchen. Sie sagt aber auch, bei uns im Haus herrschte Gleichberechtigung, selbstverständlich. Wie geht das denn zusammen?
Ja, auf der einen Seite war da jetzt diese Firma und da wünschte man sich natürlich ganz traditionell, wünschte man sich erstmal vor allen Dingen der Vater natürlich einen männlichen Nachfolger. So nach dem Motto, die Jungs interessieren sich für die Autos und für die Schläuche, mit denen man alles sauber spritzen kann und für Schrauben und so weiter. Da herrschte noch nicht zu dieser Zeit, das war 1960, 61, 62, die Vorstellung, dass auch Mädchen sich für so Sachen interessieren könnten. Wobei ja tatsächlich die Mutter was ganz anderes gelebt hat. Ja, also die eigene Mutter war ja, wie haben Sie es eben gesagt, die hat ihren Mann gestanden letztendlich. Also die ist ja in einen ausgesprochenen Männerberuf gegangen und hat da wirklich einfach ihr Ding gemacht. Und es war wirklich komplex und es war wirklich ambivalent auf der anderen Seite, dass die Frauen so ein großes Sagen hatten und so selbstverständlich einfach alles bestimmten im Grunde genommen.
Und mit Dora tauchen wir dann auch in die 60er, 70er Jahre ein. Ich zitiere nochmal Dora. Es ist normal, traurig auszusehen, wenn man erwachsen ist. Es ist normal, viele Zigaretten zu rauchen. Es ist normal, Bier zu trinken, wenn man ein Mann ist. Es ist normal, sich nicht anzufassen, nicht zu küssen, nicht liebevoll miteinander zu sprechen, wenn man verheiratet ist. Zitat Ende. Aber Dora wehrt sich auch gegen diese Kälte in der Welt ihrer Familie.
Ja, Dora sagt, diese Passage, das denke ich als Kind, dass das alles so normal ist. Sie fragt ja, Dora fragt die Großmutter, Dora fragt den Großvater, der aber leider ja sehr früh verstorben ist. Und als er stirbt, da stellt sie fest, der durfte eigentlich noch gar nicht sterben, weil ich habe den ja noch gar nicht alles fragen können, was ich ihn gern gefragt hätte. Da war sie so 15, 16 vielleicht. Und natürlich, die will das alles nicht. Die will Wärme. Die will ein anderes Leben führen. Die will nicht die Arbeit in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen.
Aber wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, diese Fragen ihrem Großvater zu stellen, wäre der da nicht ausgewichen?
Vielleicht schon, ja, vielleicht schon. Aber man hat ja oft festgestellt, dass die Großeltern dann gerade mit den Enkeln nochmal einen anderen Zugang zur eigenen Geschichte finden und da vielleicht offener sprechen können als mit den eigenen Kindern.
Das Verhältnis von Dora und Ellen ist auch nicht unkompliziert, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich zitiere nochmal Ellen. Manchmal beneidete ich sie um ihre Jugend und um ihre innere Freiheit, die groß war, größer als meine finanzielle. Aber finanzielle Freiheit bedeutete in meiner Generation ungeheuer viel. Und dann sagt Ellen aber auch, unsere Tochter entglitt uns. Wir konnten sie nicht verstehen. Also das ist schon ein sehr komplexes Verhältnis der beiden.
Das ist komplex, weil natürlich Eltern wünschen sich immer, dass die Kinder im Grunde dem eigenen Lebensmodell nachfolgen. Das hat Ellen sich auch gewünscht. Und vielleicht sogar, dass die Tochter irgendwann in ihre Fußstapfen tritt, die Firma übernimmt. Und das war eine ganz klare Ansage, dass da kein Interesse bestand von Doras Seite. Und vor allen Dingen hat Dora einfach auch gesagt, ihr wollt, dass ich studiere. Man will ja immer, dass die Kinder es besser haben als man selbst. So war das in der Generation, da war es ja sehr ausgeprägt. Also sie sollte studieren, sie sollte die Welt kennenlernen, sie sollte raus in die Welt. Und dann aber wiederum wurde die Freiheit ganz schnell wieder beschnitten, wenn das zu weit über den Rahmen der eigenen Vorstellung der Eltern hinausging. Und dagegen hat sie sich einfach immer verwehrt.
Aber man kann die Mutter auch verstehen. Sie hat das alles aufgebaut. Das heißt ja, ich lebe für die Familie und für die Firma. Also die Firma ist ja nicht irgendein Job, sondern das ist auch ein Teil ihrer Identität. Und wenn die Tochter sagt, nee, mache ich nicht, dann ist das schon schwer zu verkraften.
Das ist das Schicksal, mit dem, glaube ich, sehr, sehr viele Eltern leben müssen. Vor allen Dingen also Leute, die selbstständig sind, die Unternehmen aufgebaut haben, das hört man ja heutzutage wirklich sehr, sehr oft, dass Kinder sagen, das ist einfach trotzdem nicht mein Ding. Also da kann ich nicht einsteigen. Das ist nicht meine Lebenswelt. Vor allen Dingen muss man ja auch immer bedenken, Dora hat ja auch durchaus viele Dinge vermissen müssen, weil Arbeit so wichtig war in dieser Familie. Und viele Dinge wurden da nicht gemacht, was heute für so viele Kinder auch selbstverständlich wäre. Und wenn man dann sieht, die anderen fahren alle in Urlaub und ich muss immer zu Hause bleiben, dann kann man sich ja vorstellen, dass jemand sagt, ich werde später ein anderes Leben führen. Also ich möchte einfach auch mehr Zeit wirklich für meine Familie haben.
In dem Roman wird sehr klar, dass das ganz andere Welten sind. Die Welt von Hertha, der Großmutter, und die Welt von Dora zum Beispiel. Auch was die Religiosität betrifft. Also die Religiosität, die das Leben von Hertha geprägt hat, ist bei Dora ja, so habe ich den Eindruck gehabt, fast ganz verdunstet. Wer glaubt, der glaubt. Ich glaube nicht. Eine Stunde kalte Kirche, 3 Stunden überhitztes Restaurant, 2 Albträume für ein Kind, 2 Albträume für eine Jugendliche. Da ist von dem alten Glauben nicht mehr viel übrig, oder?
Nee, da ist nicht mehr viel übrig. Da hat sich natürlich auch schon jemand sehr gezwungen gefühlt. Also Dora hat sich immer sehr gezwungen gefühlt ins Hochamt. Und dann kam man zu spät und dann konnte man nicht mehr sitzen. Kirche war nichts Bequemes, man musste dann stehen. Es war immer verbunden mit vielen Zwängen. Und dann kommt natürlich auch irgendwann eine vielleicht philosophische Auseinandersetzung mit den Büchern, die man liest. Die hat ja früh angefangen, sich auch mit Dingen zu beschäftigen und Sachen gelesen, die sie zum Teil gar nicht verstanden hat. Aber wo sie zumindest eine andere Perspektive aufs Leben noch mal gekriegt hat. Und da begann sicherlich auch so eine Entfernung von der Kirche.
Alles soll sehr weiß sein, lautet der Titel ihres Romans. Dora sagt auch sauber, 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 Hygiene, Hygiene, Hygiene. Welche Rolle spielt das?
Das hat natürlich einerseits sehr viel zu tun mit dem Lazarett und mit dieser Situation, dass man da in der Wäscherei gearbeitet hat und da ja viel Unangenehmes auch mitbekommen hat, sie und Hertha auch. Das ist der eine Aspekt, dass man diese Dinge sowohl vom Geruch her als auch von der Optik her sicherlich noch im Kopf hat, wenn man das erlebt hat. Der andere Punkt ist natürlich die Idee des Persilscheins. Ja, also die Amerikaner kamen ins Rheinland, kamen nach Knechtsteden. Anfangs waren es ja die Amerikaner, nachher waren es die Engländer. Und alles wurde ganz schnell unter Teppich gekehrt. Die Uniformen wurden im Wald vergraben und so weiter. Nee, man hat nichts gewusst, also diese Idee des Persilscheins. Aber das alles korrekt sein muss, dass alles ordentlich sein muss, dass alles funktionieren muss, ist vielleicht eine Sache, die man, wenn man den großen Begriff des Traumas bemühen möchte, ein bisschen was Traumatisches ist.
Also insofern auch ein Porträt der Adenauerzeit damals, die weiße Tischdecke, die auf dem Tisch lag und wenn man sie gelupft hat, da kam die ganze grausige Vergangenheit, also hat man sie lieber auf dem Tisch liegen lassen, ohne mal darunter zu gucken. Ich frage und warte und frage und warte. Ich betrachte immer wieder das eine Bild, aufgenommen am Ende des Krieges, meine 8-jährige Mutter mit den traurigen Augen. Ich frage und warte und frage und warte. Im Keller ein karierter Stoffkoffer, Fotografien, die ich nicht kenne. Sie füllen wenige Leerstellen. Das sagt Dora am Anfang und am Ende des Romans. Wie geht es denn weiter mit Dora? Wird sie weiterhin warten und fragen?
Ja, sie kriegt ja keine Antworten. Sie kriegt definitiv keine Antworten. Und sie hat dieses Foto gesehen von der Mutter, wo die Mutter ein bildschönes Kind mit einer Nonne, die im Hintergrund steht, so dermaßen traurig guckt. Da sind natürlich die Fragen alle aufgebrochen. Wie war denn die Kindheit eigentlich? Wie war denn der Krieg für die Mutter? Und sie hat immer wieder gefragt und sie hat nie eine Antwort bekommen. Und hat weiter gewartet und irgendwann hat sie diesen Koffer gefunden mit Fotografien, wo man zumindest mal eine Ahnung hatte, wie denn so dieses Alltagsleben war nach dem Krieg, wo man die Großmutter in Kittelschürze sieht, wo man den Großvater sieht, der ja erst 48 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist, völlig ausgemergelt beim ersten Schützenfest, wie er trotzdem versucht, bei der Parade die Beine hochzuschmeißen. Und so hat sie selber sich mehr und mehr diese Geschichte zusammengesetzt und hat sich die so ganz wenige Lücken, ganz wenige Fragen selbst beantwortet. Ach, so könnte es gewesen sein in dieser Zeit mit denen.
Also Sie sind tief eingetaucht in die Jahrzehnte, in das Leben der Generationen. Sicher enthält dieser Roman, es ist ein Roman, fiktiver Roman, aber wie bei allen Romanen gibt es sicher auch da autobiografische Spuren zu entdecken. Wie ist es Ihnen denn gegangen, als Sie nochmal in diese Zeit, in die Kriegszeit, in die Generation der Großmutter, der Mutter, der Enkelin eingetaucht sind?
Mich hat das immer interessiert. Mich hat immer die Zeit interessiert. Das ist so komplex, da kommen so viele Dinge zusammen. Ich war zum Beispiel auch beeinflusst dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit Judith Kerr beschäftigt habe und Judith Kerrs Fluchtgeschichte. Und Judith Kerr hat
Hitler das rosa Kaninchenstahl.
Genau, das ist die Autorin. Judith Kerr hat mal in einem Interview gesagt, ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das geschafft hat, uns beide Kinder durch den Krieg zu bringen. Seitdem ich mir das überlegt habe, seitdem ich selber Mutter bin, habe ich noch viel, viel mehr Respekt vor ihr. Und das sind so kleine Aspekte, die eine Rolle gespielt haben. Und dann habe ich ja den Schluss des Romans oder die Finalisierung letztendlich, die Überarbeitung, auch in der Corona-Zeit gemacht, als der Ukraine-Krieg schon ausgebrochen war. Der spielte auch nochmal da rein. Bilder, die wir gesehen haben, die uns erschüttert haben, die sind mir nochmal einfach nochmal viel, viel näher gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann nochmal viel näher auch an diese Zeit von Hertha und Ellen gerutscht bin durch den aktuellen Krieg.
Vielen Dank, Ute Wichmann. Alles soll sehr weiß sein. Der Roman erzählt die Lebensgeschichte von drei Frauen aus der Perspektive der Frauen. Die Autorin lässt mit einem großen Einfühlungsvermögen das Leben der Frauen aus drei Generationen lebendig werden. Der Krieg, die Nachkriegszeit prägen das Leben. Ein Buch, das deutsche Geschichte in persönliche Geschichten und Biografien anschaulich macht. Ein poetisches Buch, beeindruckend in einer klaren, konzentrierten, wunderbaren Sprache. Ein Buch, fast wie ein Gedicht. Alles soll sehr weiß sein. Das Buch von Ute Wichmann ist im Maro Verlag erschienen. Es hat 245 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.